Deutschlandfunk zur Diskussion.
Die Live-Diskussion im Deutschlandfunk heute mit Bettina Kleiner, Mikrofon. Guten Abend. 3 Monate des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind inzwischen vergangen. Oder sie sind eben nicht vergangen. Ein Krieg, der nach Putins Vorstellungen und denen mancher Politiker und Militärexperten eigentlich nur 3 Tage hätte dauern sollen, in denen die Ukraine sich demzufolge hätte ergeben müssen. Das Land trägt natürlich die größte Last, die höchsten Kosten, den Blutzoll, das Grauen, den Verlust an Menschenleben, an Städten, an Infrastruktur. Doch inwiefern hat der Krieg auch diesen Kontinent verändert? Die Europäische Union, die Kräfteverhältnisse darin, das, was wir globale Ordnung nennen. Wir wollen an diesem Abend eine Bilanz ziehen und schauen, welche Konsequenzen sich auch für die EU ergeben. Ich freue mich auf meine Gäste heute Abend, alle zugeschaltet in unser Funkhaus in Köln. In Brüssel begrüße ich Viola von Kramon, Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament, dort im Auswärtigen Ausschuss und im Assoziierungsausschuss EU-Ukraine. Sie kennt das Land gut, hat es auch unlängst mehrfach besucht. Schön, dass Sie Ihre Expertise heute Abend einbringen. Guten Abend, Frau von Kramon.
Hallo, guten Abend, ich grüße Sie.
Henning Hoff ist bei uns in unserer Runde. Er arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und ist Redakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Und ihn begrüße ich in Berlin. Guten Abend, Herr Hoff.
Guten Abend, Frau Klein.
Und 2 weitere Gäste sind ebenfalls in Brüssel. Der Kollege Moritz Koch, Büroleiter vom Handelsblatt in Brüssel, uns telefonisch zugeschaltet. Hallo, Herr Koch.
Guten Abend, Frau Klein.
Und der Ökonom Guntram Wolf, Direktor des Bruegel-Instituts. Guten Abend auch Ihnen.
Ja, guten Abend, Frau Klein.
Beginnen wir mit den ökonomischen Fragen, weil viele davon auch so drängend für die EU sind. Eine Reihe von vermeintlichen Tabus ist gefallen im Verlauf der letzten Wochen und Monate. Nord Stream 2 de facto gestoppt. Die fatalen Konsequenzen aus der Abhängigkeit von russischen Energieträgern wurden immerhin eingestanden. Die Suche nach Alternativen hat enorm Fahrt aufgenommen. Aber gleichzeitig sehen wir das Ringen um Sanktionen gegen Russland gerade in diesem Bereich. Guntram Wolf, Sie beschäftigen sich intensiv unter anderem mit dem Energiesektor. Sind es auch die Fehler und Fehleinschätzungen der vergangenen Jahre, die jetzt eben dazu führen, dass man eben nicht schnell in ganz substanzielle Sanktionen bei Öl- und Gaslieferungen zum Beispiel einsteigen kann?
Ja, die kurze Antwort ist ja. Es ist in der Tat so, dass es erhebliche Fehleinschätzungen gab und wir eine sehr hohe Abhängigkeit in Deutschland und in der gesamten Europäischen Union von russischem Gas und Öl haben. Und diese Abhängigkeit führt dazu, dass natürlich es schwer ist, sich zu harten Sanktionen durchzuringen. Und harte Sanktionen hieße zum Beispiel ein volles Embargo. Das würde notwendig sein, das ist notwendig, wenn man tatsächlich die Finanzierung dieses Krieges schnell beenden möchte. Denn die Euros und Rubel, die wir nach Moskau schicken, finanzieren ja direkt den russischen Staat. Und das Interessante und Verrückte ist ja eigentlich, dass seit Beginn des Krieges die Einnahmen Russlands aus dem Verkauf von fossilen Brennstoffen nicht nach unten gegangen sind, sondern nach oben gegangen sind. Die Mengen sind hoch geblieben, teilweise sogar gestiegen. Und die Preise sind noch mal weiter nach oben gegangen, weil es diese enorme Unsicherheit in den globalen Energiemärkten gibt. Und weil auch natürlich dass die Diskussion und die Diskussion um Sanktionen, um ein Embargo, die aber noch nicht zu einem Ergebnis geführt haben, auch Unsicherheit verursacht und auch Preise nach oben treibt. Insofern habe ich mit Kollegen auch von der Harvard University dafür plädiert, tatsächlich einen neuen Ansatz zu wählen und einen Zoll auf alle fossilen Brennstoffe, die wir aus Russland importieren, zu erheben.
Kurz nachgefragt, sehen Sie dafür im Augenblick Mehrheiten oder gar einen Konsens in der EU?
Nein, diese Diskussion wurde erstmal nach hinten geschoben, aber ich glaube, es gibt mehr und mehr Stimmen, die doch in diese Richtung argumentieren, weil wir tatsächlich verstehen, weil viele jetzt verstehen, dass ein Embargo, das erst in 8 Monaten kommt, ein Ölembargo, das erst in 8 Monaten kommt, eben viel zu spät kommt und in der Zwischenzeit aufgrund des drohenden, fehlenden Öles in der Zukunft jetzt schon zu höheren Preisen führt und damit jetzt zu mehr Einnahmen für Putin führt. Und das ist eigentlich fatal.
Mhm. Bleiben wir noch beim Thema Sanktionen. Moritz Koch, Büroleiter vom Handelsblatt in Brüssel. Am Anfang gab es ja die Einigkeit in der EU, schnelles, entschiedenes Handeln, natürlich unterhalb der Schwelle Öl und Gas. Die Kommission hatte sich lange gründlich vorbereitet. Sie haben das aber neulich in der Analyse für Ihre Zeitung so beschrieben, es zeigen sich jetzt die Risse. Unter anderem bei diesem Thema. Ungarn etwa weigert sich beim EU-Gipfel nächste Woche auch nur über Ölsanktionen zu sprechen. Einige andere Länder verstecken sich da vielleicht noch ein bisschen dahinter. Ist das jetzt bereits schon das Ende der Einigkeit in der Europäischen Union?
Ja, das ist vielleicht etwas zu viel gesagt zum jetzigen Zeitpunkt. Aber es wird auf jeden Fall mühsamer. Es geht langsamer voran. Es ist klar, alle Sanktionen, die einigermaßen widerstandslos beschlossen werden konnten, sind schon erlassen. Alles, was jetzt noch kommt, wird richtig wehtun. Und das Ölembargo ist da eben das aktuelle Beispiel. Die Ungarn stellen sich quer. Und es gibt hier sogar in Brüssel auch ein gewisses Verständnis für die Position der Ungarn, die als Binnenland eben nicht leicht alternative Versorgungswege erschließen können. Da muss eine technische Lösung her. Man hat den Ungarn schon längere Übergangszeiten angeboten. Sie dürfen demnach also länger Öl aus Russland beziehen. Das reicht der Regierung dort noch nicht. Viktor Orban, der frisch wiedergewählte Premier, möchte außerdem noch einen Milliardenbetrag haben, um neue Pipelines bauen zu können und seine Raffinerien umzurüsten.
Herr Koch, Sie sind ja bei den aktuellen Briefings und den Hintergrundgesprächen in Brüssel dabei. Charles Michel und Ursula von der Leyen verbreiten ja im Augenblick etwas Zuversicht. Es könnte doch in den nächsten Tagen vielleicht klappen mit den Ölsanktionen. Wie sehen Sie das?
Das scheint auch zu einem gewissen Grad Zweckoptimismus zu sein. Was wir hören, ist, dass die Gespräche sich sehr, sehr mühsam gestalten. Die EU-Botschafter sind heute zusammengekommen. Sie werden sich wahrscheinlich am Freitag nochmal treffen und dann am Sonntag nochmal, um zu verhindern, dass dieses Thema den Gipfel überschattet. Aber es ist längst nicht gesagt, dass es gelingt, noch eine Einigung vor dem Gipfel, der am Montag hier beginnen soll, am Montagnachmittag zu finden. Und dann hatte man tatsächlich die Situation, dass dieses Thema den ganzen Gipfel dominieren würde und die EU dann eben ein zerstrittenes Bild abgäbe. Mhm.
Viola von Kramon, Europaabgeordnete der Grünen. Wenn Sie die Entwicklung der vergangenen Monate sich anschauen, Stichwort Einigkeit und Uneinigkeit, wie hat sich die EU da verändert? Ist die Einigkeit dabei zu zerreißen?
Naja, sagen wir so. Ich meine, es gab immer nationale Befindlichkeiten, nationale Interessen und insbesondere, wenn man aus Berlin spricht oder aus Berlin kommt, dann weiß man natürlich, dass die deutsche Stimme häufig dazu genutzt wurde, eine Sonderregelung durchzusetzen oder sehr wenig Rücksicht auf europäische Partner oder EU-Partner zu nehmen. In diesem Fall mit dem Ölembargo ist es ja so gewesen, dass aus gutem Grund unser Bundeswirtschaftsminister sehr früh und von Anfang an versucht hat, aus der russischen Ölabhängigkeit auszusteigen und das ja auch relativ erfolgreich. Aber nachdem er verkündet hat oder nachdem Deutschland verkündet hat, dass es für sie jetzt in Ordnung ist, dann konnte das Ölembargo erlassen werden. Und das zeigt halt auch, wie schief das Ganze ist. Also ich hatte natürlich da, oder wir waren alle davon ausgegangen, wenn die EU sowas ankündigt, dass das natürlich mit allen 27 Partnern abgesprochen ist und dass man sich eben nicht dieses Bild der Uneinigkeit leistet, weil das natürlich auch ein klares Zeichen der Schwäche ist. Ich würde sagen, an vielen Fronten ist man sich noch sehr einig, weil ja auch klar ist, was auf dem Spiel steht, weil auch klar ist, wo eigentlich der Gegner steht. Und ich war eigentlich überrascht über die Entschiedenheit, über die Einigkeit, über die schnelle Reaktion, die man also auf jeden Fall bis zu der letzten Ankündigung des Sanktionspakets gesehen hat. Und das fand ich eigentlich eine, naja, wie soll man jetzt sagen, also wenn man die strukturellen Defizite der EU sieht, dann konnte man ja, wenn man jetzt zynisch ist, fast froh sein, dass es diesen Krieg gab, der das auf jeden Fall für eine gewisse Zeit übertüncht hat und fast den Eindruck erweckte, als bräuchte es keine Reform, weil es ja doch so geht. Jetzt sieht man natürlich wieder, dass es doch eigentlich das Einstimmigkeitsprinzip überholt ist und dass es da Änderungen braucht.
Genau, ein wichtiger Punkt. Und ich würde gerne auch später noch auf die Rolle der Bundesregierung als solcher kommen. Vielleicht nochmal nachgefragt konkret an Sie. Sie waren immer auch eine sehr deutliche Stimme, haben aus Ihrer Meinung auch nie einen Hehl gemacht. Ihre Partei ist jetzt mit in der Regierung und hat sich ja früher schon sehr lange auch als eine der wenigen, oder fast die einzige Partei in Deutschland, gegen die starke Abhängigkeit auch vom russischen Gas gewandt. Aber dieses Thema ist ja offensichtlich weiterhin tabu, wie Herr Wolf das gerade angesprochen hat, das, was eigentlich nötig wäre, nämlich auch den russischen Gashahn abzudrehen.
Naja, also Herr Wolf hat auch gesagt, es gab erhebliche Fehleinschätzungen. Also ich würde jetzt nicht die Besserwisserin sein wollen, aber es gab tatsächlich auch sehr viele Stimmen, die genau vor dieser harten strukturellen Abhängigkeit gewarnt haben. Die wurden halt nicht gehört. Und jetzt ist es unglaublich schwierig, auch wenn ich nicht in der Exekutive in Berlin sitze, zu sagen, dass man aus den Fehlern der 16 Jahren zuvor unmittelbar aussteigen kann. Also natürlich würden wir uns alle wünschen, dass die Öleinnahmen nicht mehr nach Moskau fließen, dass die Gaseinnahmen nicht mehr nach Moskau fließen. Diese Milliarde, die hat Putin nun wirklich nicht verdient und die schürt natürlich den Krieg weiter an. Ich glaube, dass die Bundesregierung alles unternimmt, um diesen Ausstieg möglichst schnell und unmittelbar zu veranlassen. Ich weiß, dass die Industrie da auf der anderen Seite sehr pushy ist und dass es auch gute Ökonomen gibt, die sagen, wir könnten es durchaus riskieren, aus beiden auszusteigen. Trotzdem, und deswegen der Hinweis auf Ungarn, wir sind ja nicht ganz alleine, wir müssen auch schon schauen, dass wir alle anderen Partner und Partnerinnen in der EU mitnehmen. Und da sehen wir offensichtlich, dass Deutschland trotz allem noch nicht der langsamste Partner ist.
Henninghoff ist auch bei uns, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich würde Sie gerne mit einbeziehen, wenn wir einen Schritt zurücktreten und auch nochmal das Verhalten der Bundesregierung und uns anschauen. Sie haben unlängst in einem interessanten Beitrag für die Deutsche Welle geschrieben, wir können das Thema Russlandkrieg nicht allein Deutschland und Frankreich überlassen, während ja hierzulande gern die Theorie verbreitet wird, wenn Berlin und Paris was zusammen machen, dann ist das per se gut. Wie sehen Sie im Augenblick die Haltung der Bundesregierung zunächst mal?
Naja, ich glaube, die Haltung der Bundesregierung ist weiterhin so ein bisschen in der Mitte mitzufahren, eben nicht so weit vor die Lage zu kommen, sondern immer zu schauen, was machen die Alliierten, was machen auch gerade die Amerikaner. Und es ist so ein bisschen so der Eindruck, den man bekommt, es geht so ein bisschen ums Mitschwimmen. Also man will aber nicht sozusagen sich zu weit aus dem Fenster lehnen oder zu stark eine Führungsrolle einnehmen. Ich denke, das ist auch ein Punkt, der in Mittelosteuropa, Nordeuropa wahrgenommen wird und auch
ist das ein Fehler Ihrer Meinung nach?
Ja, ich denke, das wird sich oder zeigt sich jetzt schon, dass das, soll man sagen, dass das Misstrauen oder auch dass die Enttäuschung mit der deutschen Rolle ist doch recht ausgeprägt in diesen Ländern und reicht jetzt mittlerweile einen Punkt, wo ich denke schon, dass das in der Zukunft auch Probleme geben wird für Berlin, wenn es sozusagen versucht, eine stärkere europäische Rolle auch zu spielen.
Und wie ist es mit dem Tandem Berlin-Paris im Augenblick? Es gab immer die Frage, wie stark ist die Abstimmung dabei? Wir kommen darauf noch im Verlauf der Sendung, was auch ein mögliches Kriegsende angeht. Wie sehen Sie das? Warum haben Sie da konkrete Zweifel daran, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam jetzt Europa zusammenhalten und dafür sorgen, dass dieser Krieg auch im ukrainischen Interesse ausgeht?
Mein Punkt war eigentlich der, dass man die sogenannte Ostpolitik, also die Politik gegenüber Russland, dass wir gute Gründe jetzt haben, sie nicht zukünftig allein Paris und Berlin zu überlassen. Emmanuel Macron, der französische Präsident, ist gescheitert mit seinem Versuch, einen strategischen Dialog mit dem Putin-Regime zu suchen und hat eben über diesen Versuch, den er über die Köpfe der Osteuropäer gemacht hat, sich eben auch sehr viel Misstrauen eingehandelt. Und die deutsche Position oder das deutsche Vertrauen auf dass man mit Dialog eben mit Russland weiterkommt, ich denke, das ist hat sich in den letzten Wochen und Monaten ja als großer Fehler herausgestellt. Und ich denke, aus diesem Grund muss sozusagen, wenn wir nach vorne schauen und über eine europäische Russlandpolitik nachdenken, die geht nie wieder ohne Warschau geht nicht wieder unter die baltischen Staaten und so weiter.
Guntram Wolf, wie sehen Sie das, Beziehungen zwischen Ost-, Mittel- und Westeuropa im Augenblick, in diesen vergangenen 3 Monaten?
Ja, ich möchte das ein bisschen härter noch als Herr Hoff formulieren. Ich denke, Deutschland und Frankreich haben enorm viel Vertrauen im Osten Europas verloren in den letzten 3 Monaten. Enorm viel Vertrauen verloren, nicht nur, weil wir beim Energiethema, darüber haben wir gesprochen, nicht richtig in die Pötte kommen, sondern eben auch, weil wir letztendlich bei der Sicherheitsgarantie, die notwendig ist für diese Länder und auch natürlich bei den Waffenlieferungen für die Ukraine, bei Weitem nicht vorne mitspielen. Das Heavy Lifting, also die tatsächliche Arbeit hier, wird mit großem Abstand von den USA getragen. Danach, nach Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, danach kommt dann irgendwann Polen und dann in ganz weiten Abstand viele der großen Länder inklusive Deutschland und Frankreich. Das heißt, man fühlt sich nicht ganz zu Unrecht im Osten Europas da schon alleingelassen und versteht eigentlich, dass die Sicherheitsgarantie, die man eigentlich ja auch im Rahmen der EU geben kann und geben muss, nicht wirklich aus Berlin erwarten kann. Und das ist schon eine Situation, die mir Sorgen macht. Und da denke ich auch, wenn man weiter über die Entwicklung der Europäischen Union nachdenken möchte, die Tatsache, dass Finnland und Schweden jetzt eben NATO-Mitglied werden, ist auch ein starkes Signal und bedeutet etwas. Und das ist schon eine relative Schwächung der Europäischen Union und im Kern ein Misstrauen in Osteuropa gegenüber Berlin und Paris.
Vielleicht nochmal zurückgespielt an Frau von Kramon. Sie gehören den Grünen an, sind im Europäischen Parlament. Teilen Sie diese Sorgen?
Absolut. Also ich würde sogar noch weiter drehen. Ich bin seit 1996 in der Ukraine und habe dort immer nur wohlwollende Stimmen, trotz der Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs von den Ukrainerinnen und Ukrainern über Deutschland gehört. Jetzt hat man nur noch Verachtung für uns übrig, wirklich nur noch Verachtung. Und das macht mir sehr große Sorgen und passt genau in das Bild, was Herr Wolf und Herr Hoff hier auch geschildert haben. Das heißt, wir in Berlin, auch wenn ich nicht in Berlin sitze, merken nicht, dass wir uns komplett isolieren, verweisen immer auf vermeintliche Absprachen mit Partnern, die es aber gar nicht gibt, weder die Partner noch die Absprachen, aber befinden uns in einer Bubble, würde ich fast sagen, also in einer Medienöffentlichkeit, die das zu großen Teilen auch abnimmt. Und das macht mir große Sorge. Diese Selbstgefälligkeit, diese Selbstzufriedenheit mit dem, was man angeblich alles schickt, macht, erreicht und zahlt, das kommt weder bei den osteuropäischen Partnern noch bei den Ukrainerinnen und Ukrainern wirklich an. Und ich meine, Führung ist ein schlechtes Wort im Deutschen, aber diese Leadership, die jetzt wirklich absolut benötigt würde, wenn es die Amerikaner nicht gäbe, wären die Ukrainer überrollt. Und für die EU ist es extrem wichtig, dass irgendein Land, Macron fühlt sich nicht zuständig für den Osten, dass irgendein Land da jetzt mal nach vorne tritt. Eben nicht im nationalen Interesse, sondern im europäischen Interesse. Und da gebe ich den beiden Herren absolut recht. Deutschland ist da gerade mehr oder weniger fast ein Totalausfall.
Da nochmal nachgefragt, Frau von Kramon. Ihre Partei ist mit in der Regierung. Deswegen habe ich auch darauf hingewiesen. Und es gab ja einige, die da große Hoffnungen drauf gesetzt haben.
Ja.
Haben Sie eine Ahnung, dass diese Linie kein Gehör findet in der Bundesregierung im Augenblick?
Doch, und Herr Habeck macht es hervorragend und Frau Baerbock macht es auch hervorragend und Herr Özdemir jetzt bei den Getreide.
Aber mit dem Ergebnis, Fragen, was Sie gerade geschildert haben, ne?
Das Ergebnis ist, dass letztendlich jemand im Bundeskanzleramt sitzt, der einer anderen Partei entstammt und eine andere, sagen wir so, Auffassung von internationaler Führung hat. Und das bringt uns tatsächlich in eine schwierige Situation. Ja, das ist so.
Also dann muss man, was Sie sagen, nochmal zusammenfassen, dass diese Politik vor allen Dingen im Bundeskanzleramt gestaltet wird und sich daraus das Bild ergibt, was Sie gerade geschildert haben?
Die zurückhaltende Haltung in der EU, viele Sachen nicht offen anzugehen, ja, das wird im Bundeskanzleramt gestaltet. Aber ich sage, die Punkte, was Energieembargo angeht, was außenpolitische, sagen wir, Zusammenarbeit angeht, da sind unsere beiden Ministerinnen und Minister sicherlich sehr gut aufgestellt. Aber wenn aus dem Bundeskanzleramt gebremst wird, ist das nicht ganz so einfach, das zu überwinden. Mhm. Und so kann ich das nur schildern.
Mhm. Moritz Koch, Büroleiter vom Handelsblatt in Brüssel. Sie nehmen dort an vielen Runden teil, hören eine Menge. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr, jetzt mit Blick auf Deutschland, worüber wir gerade gesprochen haben?
Ja, es gibt schon einerseits eine große Erleichterung, dass diese Regierung sich aus der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen lösen will. Das hat jetzt die ersten Wochen des Krieges, war das vorherrschend, und man hat auch die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Auch in Osteuropa gab es dafür ja Lob, die Entscheidung, dann eben doch Waffen an die Ukraine zu liefern, wurde positiv aufgenommen. Aber in den letzten Wochen hat sich die Stimmung gedreht. Es entsteht immer mehr der Eindruck, als würde der Bundeskanzler ständig neue Gründe sich zurechtlegen, warum jetzt ein bestimmtes Waffensystem nicht geliefert werden kann oder erst später geliefert werden kann. Die Posse um die Lieferung der Gepard-Panzer, für die man jetzt nicht genug Munition findet, die ist symptomatisch für diesen Befund, dass Deutschland nicht so richtig will.
Aber die Bundesregierung hält ja dagegen, auch das Kanzleramt hält dagegen. Frau von Kramon hat gerade die beiden grünen Minister angesprochen. Warum verfängt denn diese Argumentation dann nicht, wie Sie es schildern, auf EU-Ebene?
Ja, weil es schon eben auf die Ergebnisse ankommt. Und selbst die Franzosen, die sich ja jetzt nun auch nicht so stark für Osteuropa engagieren, wie Frau von Kramon ja sehr zutreffend gesagt hat. Selbst die haben inzwischen schwere Waffen geliefert, Artillerie. Wir in Deutschland sind immer noch nicht so weit. Die Gepard-Panzer sollen irgendwann im Juli jetzt kommen, irgendwann im Sommer. Für die Panzerhaubitze 2000 muss man jetzt erstmal wochenlang die Ukrainer ausbilden. Auch das wird sich noch hinziehen. Und da entsteht einfach der Eindruck, Scholz hat hier große Versprechungen gemacht, die Zeitenwende angekündigt, aber am Ende kommt ziemlich wenig bei raus. Und ich würde auch sagen, dass das jetzt auch nicht nur Scholz ist, auch bei den Grünen, auch bei Habeck im Wirtschaftsministerium ist schon eine große Zurückhaltung zu spüren, ein umfassendes Energieembargo zu beschließen. Die Grünen haben das erste Mal dieses Haus. Es gibt die große Befürchtung, dass wenn ein Gasembargo dazu führt, dass es zu einer schweren Krise in Deutschland kommt, dass das dann eben den Grünen zur Last gelegt wird. Mhm. Und das will die Partei eben auch vermeiden.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. 3 Monate des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Wie hat es die EU verändert und welche Konsequenzen muss die Europäische Union ziehen? Das ist unser Thema heute und wir sprechen mit Viola von Kramon, Henning Hoff, Moritz Koch und Guntram Wolf. Und ich würde vielleicht nochmal dabei bleiben bei der Frage eines möglichen Gasembargos. Herr Wolf, vom Direktor des Bruegel-Instituts in Brüssel, wie ist der Stand der Dinge da? Es wurde lange argumentiert, wir ziehen das so lange hin, bis Russland am Ende von sich aus sozusagen die Leitungen kappt. Sehen Sie diese Gefahr noch oder wo stehen wir dabei?
Ja, ich glaube, diese Embargo-Diskussion ist inzwischen ziemlich hat sich verrannt und ist auch nicht mehr produktiv und wir kommen da nicht wirklich voran. Ich meine, noch einmal, wenn wir ein Embargo beschließen sollten, das erst in 8 Monaten in Kraft tritt, dann bedeutet das eben, dass die Preise jetzt hochgehen und die Mengen jetzt wahrscheinlich auch hochgehen. Das heißt, kurzfristig erhöht sich die Finanzierung, Langfristig bedeutet es natürlich für Putin, dass er weniger nach Europa exportieren kann. Aber genau diese 8 Monate oder ein Jahr oder wie auch immer, wie lange es sein wird, erlaubt ihm natürlich auch die Infrastruktur aufzubauen, um Gas und Öl in andere Richtungen zu schicken, in andere Länder und so weiter. Also insofern glaube ich wirklich, dass der Embargo-Ansatz am Ende nicht funktionieren wird. Wir werden es nicht schaffen, aufgrund von politischen Widerständen. Und da teile ich übrigens auch Herrn Kochs Einschätzung, dass das geht jetzt weit über eine Partei hinaus. Das ist breit in Deutschland getragen. Wir werden den kurzfristigen Widerstand nicht überwinden, dass man wirklich sich komplett unabhängig macht also komplett aufhört zu importieren von Russland. Insofern nochmal mein Plädoyer, ein Zoll wäre eine Art Steuer auf die extraordinär hohen Gewinne des russischen Regimes. Und ein Zoll würde gleichzeitig aber auch eine gewisse Energiesicherheit bringen, denn Putin würde weiterhin Interesse haben zu exportieren und der größte Exporteur von Gas und der zweitgrößte Exporteur von Öl, nämlich Russland, würde nicht auf einmal aus den Weltmärkten fallen. Das heißt, die Preise, die Weltpreise würden sich eher stabilisieren und die Steuer, der Zoll, würde dafür sorgen, dass Putin tatsächlich weniger Profite macht.
Aber wenn ich Sie verstehe, ist das quasi mal scharf gesagt eine Art Wunschdenken. Sie beschreiben ein aus Ihrer Sicht sinnvolles Szenario, aber wenn ich es richtig verstehe und es keinen Widerspruch hier gibt in der Runde, ist das nicht, was jetzt kurz- oder mittelfristig zu erwarten ist.
Nein, es ist kurzfristig nicht zu erwarten, aber ich glaube, wir haben vielleicht noch, die Diskussion auch noch in eine andere Richtung zu lenken. Ich glaube, wir haben als Bundesrepublik Deutschland natürlich auch noch Führungsmöglichkeiten in anderen Bereichen. Wir haben über das Öl gesprochen, wir haben über die Sanktionen und die Waffenlieferungen gesprochen, aber wir sollten auch ein bisschen über die Zukunft reden. Das gibt einmal die kurzfristigen Finanzierungsbedarf Russlands, der ist ja sehr erheblich, nicht Russlands, der Ukraine. Ja. Also kurzfristig braucht die Ukraine Geld. Wird in Zweifelsfall nach Berlin geguckt und da kann man, glaube ich, einiges mit unbürokratischer Hilfe erreichen. Und mittelfristig ist natürlich die große Frage, welchen Platz wird eigentlich diese Ukraine in der europäischen Familie haben? Und ich glaube, nach diesen 3 Monaten Kampf, nach dieser entschiedenen Führungsrolle, die die Ukraine jetzt tatsächlich auch gehabt hat, denke ich, ist die ukrainische Frage letztendlich entschieden. Die Ukraine hat sich klar für den westlichen Weg entschieden. Und ich glaube, wir müssen der Ukraine ein ernsthaftes Angebot machen, ein Teil der europäischen Familie zu werden. Und zwar schneller, als das die Franzosen gerne möchten, nicht erst in 15 bis 20 Jahren.
Das ist das Kapitel, auf das ich gerne auch noch kommen wollte. Dann bleiben wir direkt dabei. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Die Ukraine hat zusammen mit Moldawien und Georgien den Antrag eingereicht. Aus der Kommission ist zu hören, dass vielleicht schon beim Gipfel im Juni es da für eine Entscheidung geben wird. Und da geht es ja zunächst mal nur darum, den Kandidatenstatus zu erreichen und noch nicht die Vollmitgliedschaft. Vielleicht nochmal die Frage an Henning Hoff in Berlin, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wenn wir die Ukraine richtig verstehen, dann ist das eigentlich das wichtige Signal, was jetzt kommen muss. Und von Vollmitgliedschaft, das ist, glaube ich, auch Kiew klar, kann vorläufig noch nicht die Rede sein. Gehen Sie davon aus, dass das kommen wird oder wird es da auch nochmal Widerstand geben?
Ich gehe einfach eigentlich davon aus, dass das kommen wird. Also die Ukraine hat es verdient, wie Guntram Wolf gerade gesagt hat. Es gibt sozusagen wir haben da ein Land in Europa, das für die Werte der EU kämpft und schwere Verluste dafür in Kauf nimmt. Da kann man, glaube ich, nicht im Juni sich hinstellen und sagen, naja, also ein paar Kriterien würden wir doch noch gern erst erfüllt sehen, bevor und so weiter. Also das ist, denke ich, ist politisch nicht möglich. Die Frage ist dann, wie schnell es geht. Das hat Herr Wolf auch gerade schon angedeutet. Und in der Tat ist vielleicht der Vorschlag, den Macron neulich gemacht hat, ein wenig zu schnell wieder aus den Nachrichten verschwunden, nämlich ob es nicht so eine Art Zwischenstatus geben muss, um eben diese Länder, die noch nicht EU-Mitglieder sind, aber auf dem Weg sich dahin befinden, dass man ihnen noch stärker einbindet und ihnen einen besseren sozusagen naja, Schutz oder zumindest vermeidet, dass das passiert, was wir in den letzten Jahren halt gesehen haben, dass sich zwischen der EU und Russland eben so eine Art, ich sage nicht Niemandsland, aber ein Streifen sozusagen entwickelt, wo sozusagen dieses Regime dann eben versuchen kann, diese Länder stark in die Zange zu nehmen.
Sie spielen an auf einen Vorschlag von Macron, so eine Art, ich nenne es jetzt mal so, Staatengebilde um die EU herumzubauen, dem am Ende die Ukraine angehören könnte, aber auch das Vereinigte Königreich, was ja ausgetreten ist aus der Europäischen Union. Und da gab es natürlich auch schon wieder die Vermutung, man will uns hier raushalten. Das ist eigentlich eine Art von Vertröstung. Also ist das wirklich das geeignete Modell oder muss es jetzt wirklich darum gehen, der Ukraine jenen Status zunächst mal zu verleihen, den ja zum Beispiel Serbien oder die Türkei längst haben, nämlich Kandidatenländer, mit denen zumindest theoretisch auch schon Gespräche geführt werden oder geführt worden sind. Bei der Türkei liegt zum Augenblick auf Eis. Frau van Kramon, vielleicht, wie schätzen Sie das ein?
Ja, gut, dass Sie gleich den Balkan mit erwähnen. Also die Gemengelage dort, und ich finde, wenn wir über die Mitgliedschaften oder die zukünftigen Mitgliedschaften auch nur Kandidatenstatus sprechen, müssen wir natürlich die gesamte EU im Blick behalten. Und dort besteht natürlich eine sehr große Sorge, dass das Versprechen, was man ihnen 2003 in Thessaloniki gegeben hat, dass sie bald Teil der Familie werden, dass das schnell zur Seite geschoben wird, wenn ein Land im Krieg ist. Und das könnte auch falsche Anreize in die Region setzen. Daher bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas differenzierter und bin nicht gegen ein beschleunigtes Beitrittsverfahren oder auch nur die Möglichkeit, jetzt quasi die Blockaden, die wir im Westbalkan haben und die bislang dafür gesorgt haben, dass nichts vorangeht, das zu negieren und die Ukraine jetzt mit einem Beitrittsstatus oder Kandidatenstatus zu versehen. Ich fände es gut, wenn wir das nach und nach vernünftig abarbeiten. Erstens müssen wir jetzt sehen, dass wir die Ukraine im Krieg unterstützen, und zwar mehr als in der Vergangenheit mit den Punkten, die wir vorher besprochen haben. Waffen, humanitäre Hilfe, Geld, Embargo und so weiter. Gleichzeitig arbeiten wir daran, dass diese Mitgliedschaft vernünftig vorbereitet wird. Ich finde schon, dass da auch Reformen dazugehören. Alles andere macht uns unglaubwürdig. Und parallel lösen wir das, was Macron bislang verhindert hat, nämlich sukzessive den Ländern, denen wir das vor 19 Jahren versprochen haben, die ganzen Blockaden auf und führen die nach und nach in die EU. Ich finde, das ist ehrlicher, als jetzt ein Land im Krieg einen Kandidatenstatus zu versprechen. Ich finde, dass die Ukraine, dafür habe ich mich schon 2004 ausgesprochen, in die EU gehört. Aber angesichts der Gesamtlage würde ich das tatsächlich im Moment ein bisschen differenzierter sehen.
Also Sie sehen es doch nicht als geboten an, jetzt der Ukraine einen Kandidatenstatus zu versprechen. Ich habe Sie vorhin anders verstanden.
Genau, ich sehe das nicht so, außer man schafft es auch, Nordmazedonien, Albanien, Kosovo und so weiter, das jetzt auch zu lösen. Mhm. Weil sonst implodiert uns das dort. Ich glaube, dass da so viel Pulverfässer jetzt sind und dass so viel Frustration herrscht, dass wir das irgendwann nicht mehr in den Griff bekommen. Unsere Glaubwürdigkeit in vielen Ländern ist dort so im Keller. Das heißt, für die Länder ist klar, okay, wenn ich im Krieg bin, bekomme ich den Kandidatenstatus. Ich glaube, das ist sozusagen schwer nachzuvollziehen, gerade für Bosniaken, die natürlich auch irgendwo 100.000 Tote zu beklagen hatten. Und die sagen mir jetzt, haben wir nicht genug geblutet.
So, und sie spielen also, auch an auf Nordmazedonien und Albanien. Da
Bulgarien, genau.
Und Bulgarien legt das Veto ein, nach wie vor. Daran hat sich nichts geändert, dass man quasi jetzt loslegt mit diesem ganzen Prozess. Vielleicht nochmal an Moritz Koch in Brüssel die Frage, wie wird es im Augenblick diskutiert? Die Frage des Beitritts der Ukraine oder was beim Gipfel im Juni möglicherweise geschehen könnte?
Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich praktisch schon festgelegt darauf, dass sie diesen Beitrittskandidatenstatus vorschlagen möchte im Juni. Es gibt natürlich in der Kommission auch noch Diskussionen darüber. Nicht alle sind davon begeistert. Einige teilen die Bedenken, die Frau von Cramon jetzt gerade auch dargelegt hat. Insgesamt ist aber das Europaparlament auch klar positioniert auf der Seite von Ursula von der Leyen und möchte diesen Kandidatenstatus der Ukraine jetzt verleihen. Und wenn das so vorgeschlagen wird, dann wird es für die Staats- und Regierungschefs sehr schwer, diesen Vorschlag dann nochmal einzufangen, weil sich eigentlich dann keiner sozusagen auf offener Bühne hinstellen möchte und der Ukraine sagen, die Botschaft überbringen möchte, nein, im Moment ist noch der falsche Zeitpunkt, wird leider nichts. Das ist natürlich eine sehr heikle Aufgabe dann, das wieder einzufangen. Das wird sehr schwierig sein. Insofern hängt vieles von der Entscheidung von der Leyen ab, ob sie nun wirklich diesen Kandidatenstatus vorschlägt. Und danach sieht im Moment vieles aus.
Und die Frage, was Frau von Cramon gerade angesprochen hat, was ist mit den Westbalkanstaaten, von denen einige weiterhin vergeblich darauf warten, dass es vorwärts geht? Wie stark ist da die Meinung ausgeprägt, dass man das eine vom anderen eigentlich trennen muss?
Ja, also es sind gerade auch die Österreicher zum Beispiel, die darauf hinweisen und die sagen, der Westbalkan, das ist nicht mal unser Hinterhof oder sowas, das ist unser Innenhof, das ist mitten in Europa und wir müssen hier diese Länder stabilisieren. Die Österreicher teilen die Bedenken, die Frau von Cramon geäußert hat. Auch die Bundesregierung ist jetzt nicht ganz eindeutig positioniert. Es gibt da verschiedene Stimmen, wie so oft in wichtigen Fragen in der europäischen Politik ist Deutschland nicht richtig sortiert. Man will jetzt erstmal den Vorschlag abwarten, aber man hört auch aus der Bundesregierung den Verweis darauf, dass wir den auch sozusagen bei den Ländern des Westbalkans im Wort stehen und dass wir auch da liegen lassen.
Ich würde an der Stelle gerne nochmal auf die Frage nach dem Kräfteverhältnis in Europa zurückkommen. Da gehört das ja auch ein bisschen mit hinein. Wo gehen wir dahin in der Zukunft? Wie stellen wir uns auf? Vielleicht nochmal die Frage an Henning Hoff dazu. Man konnte viele Stimmen lesen, die jetzt sagen, wir sehen eine Art Verschiebung von den Staaten, nicht nur Ost-Mitteleuropas, sondern auch Nordeuropas. Sie haben Finnland und Schweden angesprochen, die der NATO beitreten wollen und die jetzt gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich sich so ein bisschen in einem Boot sehen, die ja die Ukraine sehr stark militärisch unterstützt haben. Und dies alles heraus aus einer gemeinsamen Haltung gegenüber Russland und auch einer gemeinsamen geografischen Lage und historischen Erfahrung auch. Ist das eine Art Kräftezentrum, was sich dort entwickelt, oder ist das eher situativ und das sollte man nicht überbewerten, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass es so eine gewisse sozusagen Verschiebung gen Osten geben wird der EU, gerade wenn, und ich denke, das ist nochmal wichtig, mir zumindest wichtig, nochmal festzuhalten, man kann die Ukraine-Frage tatsächlich nicht sozusagen losgelöst vom Westbalkan sehen. Ich glaube, das ist so, da ist jetzt so eine Chance eigentlich so für einen großen Schritt, eine Erweiterung, selbst wenn sie sich länger hinzieht. Aber es gibt, die Zeichen stehen eigentlich darauf, dass es einen weiteren großen Erweiterungsschritt geben wird der EU. Und die wird dann tatsächlich allein durch diese Mitglieder, die dann dazukommen, sich stärker nach Osten verlagern. Das ist ganz klar. Die Rolle der Briten ist interessant, insofern als das natürlich auch ein gewisses Maß an sozusagen, da hat Boris Johnson auch ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt und Großbritannien da sehr clever auch positioniert. Aber tatsächlich ist die Dankbarkeit gerade der Ukraine gegenüber den Briten, die sehr beherzt und sehr früh und sehr sehr engagiert sich beteiligt haben, tatsächlich sehr groß. Und Großbritannien spielt schon dann eine Rolle, auch wenn es darum gehen wird, wie die zukünftige Sicherheitsarchitektur Europas aussehen kann. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Diskussion, die in Berlin wieder so richtig geführt wird und an der Bundesregierung auch so ein bisschen vorbeigeht.
An der Bundesregierung vorbeigeht. Sagen Sie, Großbritannien ist nicht mehr Mitglied der Europäischen Union, die Westbalkanländer sind es auch nicht. Und auch wenn wir dort Fortschritte sehen, das wird auch dort noch lange dauern, bis sie wirklich Vollmitglieder sind. Und ganz bestimmt gilt das für die Ukraine. Deswegen noch mal ein bisschen enger gefragt, was bedeutet das, was Sie auch gerade geschildert haben, für die Arbeit der Europäischen Union, diese Verschiebung innerhalb der EU und sozusagen welches Gewicht einzelne Staaten in der Lage sind, da auf die Waagschale zu bringen?
Ja, also es ist nichts, was sich jetzt sofort auswirkt. Das ist eher eine, wenn man sozusagen Perspektive schaut in die nächsten 10, 20 Jahre hinein. Im Moment ist es weiterhin so, dass viele Augen sich eben nach Berlin richten. Das ist ja auch Grund dieser großen Enttäuschung oder Frustration, dass man eben da so wenig sozusagen zurückgespielt bekommt, was jetzt sozusagen Ideen angeht, wie es denn weitergehen soll. Also noch ist natürlich Berlin und Paris die wichtigsten Player, wenn es darum geht, die Zukunft der EU zu gestalten. Aber wie ich eingangs sagte, ich glaube, es wird eben nicht mehr leicht sein. Es war wahrscheinlich noch nie leicht, aber es wird jetzt noch schwerer werden, sozusagen die Europäische Union allein aus diesem deutsch-französischen Tandem heraus versuchen zu steuern. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich schon jetzt nicht mehr möglich.
Wir haben noch ungefähr 3 Minuten und ich würde doch noch mal gerne insofern in die Zukunft schauen mit der Frage, die Szenarien, die gerade im Gespräch sind, was die potenzielle Beendigung dieses Krieges angeht. Denn auch da muss man, glaube ich, klar sagen, gibt es unterschiedliche Vorstellungen, die auch so ein bisschen entlang dieser Achsen sich bewegen, die wir gerade genannt haben. Guntram Wolf, vielleicht nochmal Direktor des Bruegel-Instituts in Brüssel. Wie sehen Sie das? Das trägt ja auch nicht unwesentlich dazu bei, auch der russischen Führung einen Eindruck davon zu geben, wie geschlossen die Europäische Union eigentlich ist, wenn da sehr unterschiedliche Szenarien diskutiert werden und die einen zum Beispiel auch fordern, die Ukraine solle bitte schon jetzt schnell Kompromisse eingehen und sich dann doch bald ergeben.
Ja, ich glaube, aus deutscher Sicht und aus europäischer Sicht müssen wir hier eine ganz klare Botschaft schicken. Die ganz klare Botschaft ist, dass sich imperialistische Politik in Europa im 21. Jahrhundert nicht auszahlt und nicht auszahlen darf. Das heißt, wir müssen bedingungslos bei diesem Thema zu diesem Zeitpunkt zumindest hinter der Ukraine stehen, die Ukraine unterstützen. Denn wenn Putin damit davonkommt, dass er erhebliche Gebietsgewinne in der Ukraine macht, dann ist die Lektion, die in Moskau gelernt wird, der Westen erlaubt das und am nächsten wird es woanders getestet werden. Und dann haben wir auf einmal die Situation, dass vielleicht sogar ein NATO-Mitgliedsland und ein EU-Mitgliedsland angegriffen wird, weil es nur 30 Kilometer bis zum Baltischen Meer sind zum Beispiel. Also insofern glaube ich schon, unser ureigenes Interesse ist hier wirklich in dieser historischen Situation, in der wir ein totalitären, vielleicht faschistisches Russland haben, müssen wir klar Position beziehen. Und ich glaube auch, dass die EU-Mitgliedschaft in diesem Zusammenhang, also dieser Kandidatenstatus, mitgedacht werden muss. Und natürlich braucht es Reform der EU und natürlich müssen wir die Westbalkan-Probleme lösen. Aber die Antwort, die Emmanuel Macron gibt, die ich intellektuell erstmal faszinierend finde, reicht, glaube ich, in dieser historischen Situation nicht aus.
Aber Moritz Koch, vielleicht nochmal abschließend die Frage an Sie. Sehen wir denn dabei Einigkeit in der Europäischen Union oder zeigen sich eben da auch Risse und Meinungsverschiedenheiten, wie Sie das vor einigen Tagen schon beobachtet haben?
Ja, also diese Risse und Meinungsverschiedenheiten zeigen sich auf jeden Fall. Ich kann das nur unterstreichen, was vorher von Herrn Hoff gesagt wurde, dass in Osteuropa natürlich viele Leute jetzt sehen, wenn es hart auf hart kommt, dann ist nicht unbedingt auf Berlin und Paris Verlass, sondern London und Washington. Das wird ganz gravierende Auswirkungen haben. Und die EU, die ja eigentlich zu einer geopolitischen Macht reifen wollte und ja, eben sich auch in den Verteidigungsbereich hineinentwickeln wollte, wird dadurch natürlich zurückgeworfen. Schweden und Finnland haben offenbar nichts auf die Sicherheitsgarantien, die ja auch die EU gegeben hat, in ihren Verträgen gegeben, sondern jetzt in der großen Not haben sie sich oder in der konkreten Bedrohung haben sie den NATO-Beitritt.
Ja, wir werden das weiter diskutieren. Hier für heute Abend sind wir ans Ende der Sendung gekommen, der Live-Diskussion hier heute Abend im Deutschlandfunk. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Studiogästen, danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.